Der Radio Berlin 88.8 Podcast.
Hallo.
Ja. Schon als Schüler hast du dich ja für Popmusik interessiert und für Radio und hast im Grunde genommen so während der Schularbeiten schon Radiosendungen gemacht.
Naja klar, wenn man gerne Musik hört, fängt man ja auch irgendwie mal an, sich Gedanken zu machen, wie würdest du das tun? Und das habe ich während der Schulzeit dann bei den Schularbeiten gemacht. Also und habe zwei Tonbandgeräte neben mir gehabt. Ein Mischpult hatte ich nicht, aber ich habe dann irgendwie das, was ich mitgeschnitten hatte, einfach laufen lassen. Habe dann angehalten, habe eine Moderation, eine Abmoderation und eine Anmoderation für den nächsten Titel gemacht und habe dann von dem anderen Band den nächsten Titel abgefahren. Habe dann wieder auf diesem ersten Band den nächsten Titel gesucht, den ich dann sozusagen in dieser Sendung spielen wollte. Und während die Musik lief, so wie man das ja auch prinzipiell gerne beim Radiohören gemacht hat, habe ich dann die Schularbeiten gemacht.
Und du hattest ja noch viel mehr Hobbys. Du maltest damals schon, hast gezeichnet, hast Cartoons gemalt, aber du hast dich auch für Journalismus interessiert und warst Herausgeber oder verantwortlich selbst für eine Schülerzeitung.
Die habe ich übernommen von einem älteren Schüler, der dann schon Abitur gemacht hat und die nicht mehr weiterführen konnte. Das war allerdings mehr oder weniger so ein Ein-Mann-Unternehmen, weil so richtig interessierte sich in der Schule dann kaum einer dafür. Ich habe dann da irgendwie so mit 4, 5 Recken halbwegs noch ein bisschen zusammengearbeitet, aber es entwickelte sich dann immer mehr dahin, dass mach mal, du kannst das ja irgendwie, mal schön und schreib mal schön. Und das waren so die Zeiten, wo dann immer auf DIN A4 Bögen Seite für Seite dieser Zeitung entstand. Also hier eine Zeichnung, dann was mit Schreibmaschine geschrieben, reingeklebt, mit Letraset Buchstaben schön durchgepaust, damit das auch irgendwie nach was aussah. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann nicht nur welche Dinge aus der Schule aufgedeckt, wo sich Lehrer daneben benommen haben und habe das also auch in die Zeitung dann mal reingeschrieben. Also fürchterlich, hat dann auch ein bisschen Ärger gegeben. Aber andererseits habe ich natürlich auch das, was mich interessierte, Musik dort stattfinden lassen. Unter anderem dann auch ein Interview mit Rainer Bertram, dem Moderator von der He Music, gemacht. Und das war dann der erste Kontakt mit diesem Haus hier.
Genau, aber so weit sind wir noch gar nicht, weil in den 60er Jahren, das war ja so der Beginn der Popkultur, kann man sagen. Und der Jugendkultur auch. Wie hast du das damals erlebt?
Sehr brav und bieder. Also für mich war das Wesentlichste, wie kriege ich meine Mutter dazu, dass ich meine Haare immer noch ein bisschen länger wachsen lassen kann. Der ewige Kampf, wenn man zum Friseur musste, man musste einen bestimmten finden, der einem auch wirklich nur die Spitzen abgeschnitten hat. Und so wurden die dann auch immer etwas länger. Das war ja auch ein ganz wichtiger Ausdruck für ich liebe Popmusik, ich bin irgendwie Fan von diesen langhaarigen Menschen. Und ich habe allerdings auch schon immer zu dieser Zeit einen großen Respekt vor deutschen Schlagern gehabt, weil die habe ich natürlich mit meinen Eltern zusammengehört. Und da gab es dann auch so Dinge wie Drafi Deutscher oder so. Ich dachte, das ist ja geil. Und in dieser Mischung war das für mich auch immer spannend. Für mich waren dann solche Bands wie die Beatles natürlich in der zweiten Hälfte ganz toll. Man hat versucht, sich auch in der Mode immer irgendwie anzupassen. Ganz schwer für mich, weil ich damals schon immer auch etwas zur Fülle neigte, war diese Mode mit den ganz engen taillierten Hemden und den ganz hohen Kragen, wo ich mich dann immer reingehungert habe, dass es halbwegs noch funktioniert. Und das Wesentliche in Sachen Musik fand natürlich auch immer am Wochenende statt, mit einem Freund in die Diskotheken rennen und dort diese Musik auch dann erleben und sich die Körbe abholen bei den Mädels, die man sich mal ausgeguckt hat. Das waren natürlich immer die hübschesten und die dann nicht dringend auf einen flogen. Das war dann so die wilde Zeit mit Musik. Live-Konzerte habe ich damals verhältnismäßig wenig mitbekommen. Und es gab auch im Fernsehen gab es ja ganz wenig. Das war Beatclub, den man gesehen hat, wo man das aufgesaugt hat. Disco kam ja erst viel später. Also das war eine Zeit, wo ganz wenig passierte, wo man auch, wenn überhaupt, AFN und BFBS hören musste, um die neuesten Sachen mitzubekommen. Und das war auch dann das Ding, was ich immer, als ich dann die He Music zum ersten Mal hörte, dachte, hey, da ist ja eine Sendung, die spielen ja auch sowas. Und denen gibst du mal Tipps, was du schon auf AFN und BFBS gehört hast, damit die das dann auch spielen. Haben sie auch immer brav gemacht.
Genau. Und das war ja was ganz Besonderes. Es war 1967, da hörtest du plötzlich eine Sendung, die ganz anders war als das, was du da bisher im deutschen Radio gehört hattest.
Man muss sich ja auch mal zurückerinnern, das war ja alles sehr bieder und sehr brav. Hier wurden die Sendungen von Bandmaschinen gefahren. Es gab meistens nur Sprecher, die eine Ausbildung hatten, die vors Mikrofon gelassen wurden. Also so wie wir hier hemdsärmlich miteinander umgehen, das war ganz anders. Und da gab es eben plötzlich den Rainer Bertram, der die Musik begann mit Hallo Leute. Und da dachte ich, hey, das habe ich noch nie gehört im Radio. Und der sagte dann auch nicht sie, sondern sprach immer von ihr. Da fühlte ich mich sofort angesprochen und ich habe sonst auch nie bei irgendwelchen Sendungen mitgemacht. Auch muss ich sagen, Schlager der Woche mit Fred Ignor war ja davor so die Parallelwelt im Rias.
Im Rias, ja.
Und das fand ich auch immer ganz tranig. Und die Musik war ja toll, war ja wenigstens eine Sendung, wo man sowas mal hören konnte, was man eigentlich gerne viel lieber und öfter gehört hätte. Aber auch das war so langweilig präsentiert. Und da war dieser frische Bertram und der motivierte mich dann auch sofort, immer im Kontakt zu bleiben und Tipps zu geben und zu schreiben und zu sagen, das war toll, das war vielleicht ein bisschen weniger gut und so. Also ich war da sehr ausgewogen in meiner Kritik, aber dennoch sehr nassforsch und wie auch dann bei der ersten Moderation immer meine Meinung sagend.
Und diese Tipps, die hast du rekrutiert im Grunde genommen, ja, von AFN und von BFBS, damals Richard Asprey, Pop Around Europe, und da waren die natürlich platt, dass du das alles auch kanntest.
Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch Buch geführt eine Zeit lang, um zu wissen, was da in England überhaupt platzierte. Für mich war England immer wichtiger an dieser Stelle als Amerika. Da war das geschmacklich mehr meine Richtung als so vieles, was aus Amerika gekommen ist, komischerweise. Und da war ich sehr interessiert und habe dann auch eben immer die neuesten Sachen mitbekommen und dann immer gesagt, du spiel doch mal das und dieses und jenes.
Mhm. So, und dann kamst du eben auf die Idee, den berühmten Bertram zu interviewen für deine Schülerzeitung.
Mhm. Das haben wir hier unten im Foyer dann gemacht. Ich hatte so einen kleinen Kassettenrekorder irgendwie was, wo ich das aufgenommen habe. Und dann saßen wir hier. Damals gab es ja noch sitze und haben dort in dieser schönen halligen Halle uns eine halbe Stunde oder irgendwas unterhalten. Und das habe ich dann in Auszügen dann abgedruckt in der Schülerzeitung. Mhm. Und da hat er mich dann gefragt, nachdem sie ja nur mitbekommen hatten, dass ich so ein großes Interesse hatte und auch ein bisschen was wusste und so, ob ich denn mir schon mal Gedanken gemacht hatte, im Radio Fuß zu fassen. Da dachte ich, das ist ja doll. hätte nie geglaubt, dass das irgendwie so eine Idee für mich sein könnte.
Da warst du wie alt, 16?
Ja, da war ich auch eigentlich viel zu schüchtern irgendwie. Obwohl ich ja zu Hause schon immer diese Sendung da so für mich hin machte und eigentlich auch wusste, dass das irgendwie funktionieren würde. Und diese Frage habe ich natürlich sofort mit ja, also habe noch nicht dran gedacht, aber würde mir natürlich Spaß machen. Und habe dann aber auch immer dran gedacht, eigentlich wolltest du ja Lehrer werden. Das sollte ja irgendwas Anständiges werden, aber egal.
Ja, und dann haben die dich also in die erste Sendung, in deine erste Sendung eingeladen.
Tja, nassforsch, der junge Mann. Und ich muss ja immer noch nachträglich sagen, dass die aufgrund dieser Frechheit trotzdem gesagt haben, an dem bleiben wir mal dran und dem geben wir mal noch ein paar Chancen.
Vielleicht gerade deswegen.
Höchstwahrscheinlich. Mhm. Es ist ja auch heute so, dass gerade die, die anders sind als der Rest, größere Chancen haben als die, die schon so klingen wie die, die man kennt. Und damals war es ja höchstwahrscheinlich auch so etwas ganz anders als der Rest.
Und dann war im Grunde dein Einstieg, dass du wirklich die ganzen Neuerscheinungen mit abhören solltest und auch mit beurteilen solltest.
Ich bin dann einmal in der Woche immer hierher mit der S-Bahn von Neukölln, hierher, während der Schule noch immer, und habe dann mit dem Klaus Werker zusammengesessen, der Redakteur der Sendung war. Aber wir hatten auch gleich einen richtig großen Krach, weil es wurde mir immer versprochen, dass ich dann auch mal moderieren dürfe. Und zwar gab es eine Sendung, die sie installieren wollten, die hieß dann so eben Eingetroffen. Das war eine halbe Stunde sonnabends, eine Neuvorstellungssendung, die zulieferte für die Hey Music. Und da kam ich dann immer so und dachte, ah, heute geht's los und am Sonntag kannst du das machen. Und dann hieß es immer, nee, ist noch nicht. Und dann war ich nach dem dritten Mal so sauer. Die Sachen mussten ja von Platte erstmal umgeschnitten werden auf Band. Das habe ich dann brav auch immer gemacht. Das waren ja so sozusagen auch die Lernjahre. Ich habe ja über all die Jahre mich auch immer für die Technik sehr interessiert und all das dann auch zu schneiden und das alles immer mit den neuesten technischen Entwicklungen auch weiter betrieben. Das war also der Einstieg in diese Technik. Das habe ich auch gerne gemacht, aber nach dem dritten Mal war ich so zickig und habe dann diese Bänder so mit voller Wucht auf den Tisch geworfen. Und das fand dann Klaus nicht so richtig gut. Und dann sind wir richtig aneinander geraten. Und da habe ich dann mit Trick 17 gearbeitet und habe eine kleine Karte, eine Entschuldigungskarte mit einem Cartoon mit Klaus Werker und mir gezeichnet, die dann also auch wieder diesen Zorn besänftigt hat.
Das war dann der Beginn einer langen Freundschaft.
Ja.
In der Zeit, als Bertram noch die Sendung machte, da bist du das erste Mal den Supremes begegnet und Diana Ross.
Das ist richtig. Das gab es einmal, dass die Hey Music zu dieser Zeit auch für die Hörer sich öffnete und hier in einem kleinen Studio, das glaube ich ist der kleine Sendesaal, muss das gewesen sein, wo wir heute die Hörerkonzerte machen, und dort hatten sie die Diskothek aufgebaut. Da hat dann der Rainer so ein bisschen Musik auch zum Tanzen gespielt.
Wobei man da sagen muss, die Diskothek sah ja noch ganz anders aus. Dazu solltest du vielleicht mal einen Satz sagen.
Das waren drei Kisten. Mit denen sind wir ja dann nachher auch über Land gezogen, von einer Schule in die nächste, von einer Aula in die nächste Turnhalle, und haben dann Partys für die Schüler gemacht. Aber diese Diskothek, das war eben in eine Kiste, da waren so ein paar Regler für Mikrofon und für die beiden Plattenspieler. In zwei weiteren Kisten links und rechts waren dann einfach die Plattenspieler. Und das wackelte natürlich alles ein bisschen. Man musste sehr vorsichtig sein, auch während der Sendung, damit man da nicht rankam und irgendwie dann der Diamant ein bisschen über die Plattenspieler hüpfte. Das hat sich im Grunde jetzt mit der neuen Anlage, die wir haben, auch wieder ein bisschen dahin zurückentwickelt. Wir hatten eine Zeit, wo es so lange Tische gab, wo man immer von links nach rechts springen musste, um die Regler zu bedienen. Jetzt haben wir tatsächlich wieder eine Rundung. Da habe ich auch immer wieder erzählt, wir hatten das damals so. Können wir das vielleicht wieder so machen wie damals? Sodass man von einem Zentrum aus möglicherweise auch sitzend an alle Regler kommt. Das war damals gewährleistet. Das waren ja auch nicht so viele Regler und nicht so viele Plattenspieler. Ja, heute kommt alles direkt aus den Computern und nicht mehr von Platten. Aber im Prinzip ist es doch noch ein bisschen so wie damals, muss man schon sagen.
Und apropos damals, die Begegnung mit Diana Ross, wie war das für dich?
Ich habe sie zweimal getroffen. Einmal da, als die Supremes hier waren, natürlich nicht angesprochen, sondern nur so gesehen. War, oh, ganz toll. Ich war vorher auch, hatte ja eine Karte für den großen Sendesaal, wo sie aufgetreten waren. Das war eine von Dieter Finnerns großen Shows, die hier aufgezeichnet worden sind. Und danach so auf Tuchfühlung die zu sehen, war schon beeindruckend. Viel toller war dann allerdings Jahre später, als sie im Zusammenhang mit der Filmpremiere, sie hat ja einen Film gespielt, Billie Holiday hat sie da gespielt, das war in den 70er Jahren. Da war es dann schon etwas näher, da haben wir dann auch schon mal noch zwei Sätze miteinander geredet, aber ansonsten sehr ladylike, sehr elegant und zu allen Alterszeiten immer super aussehend.
Dann kam deine erste eigene Sendung, Hey Music.
Das war dann 71, 72 ging es los mit, da gab es eine Zwischenzeit mit einem gewissen Patrick, der diese Sendung gemacht hat, der dann aber auch wieder nach Österreich gegangen ist. Das war deswegen, weil, wie man mir später gebeichtet hat, man meinte, ich sei noch so jung und möglicherweise könnte ich dann mit dem großen Erfolg einer solchen Sendung nicht umgehen. Und
du warst deswegen, ja damals 17.
Das war ja noch ganz frisch. Ja. So, heute werden ja alle viel früher schon in viel größere Dinge reingeschmissen. Mhm. Aber so ist man damals sehr sensibel damit umgegangen und hat gesagt, den jungen Mann wollen wir nicht überfordern oder wird nachher dann damit, kommt damit nicht klar. Jedenfalls, das war dann auch die Zeit, wo der Klaus Werker die Idee hatte, dass wir gerade damals auch Konkurrenzverhältnis zum RIAS mit den Schlagern der Woche, die Hitparade überhaupt hier in Berlin war, wie können wir da rankommen? Und das ist uns dann tatsächlich Schritt für Schritt gelungen, gerade bei einer sehr jungen Zielgruppe erfolgreich zu sein, weil wir nämlich mit dieser Sendung einmal im Monat in die Schulen gegangen sind und haben dort Partys gemacht.
Und zwar in den Turnhallen mit den berühmten Schwingböden.
Genau. Und ich war dann derjenige, der dann immer die Plattenspieler festhalten musste, damit das nicht allzu oft hüpfte. Die schönste Nummer allerdings war die, dass wir in einer Schule waren, die hatte keinen Schwingboden, aber richtig alles Stein und so. Und es war ziemlich klein und es waren sehr viele Menschen in dieser Turnhalle. Und die transpirierten natürlich auch während des Tanzens. Und dann tropfte von oben, von der Decke, langsam das Wasser wieder runter. Und irgendwie war dann auch eine Mücke unterwegs, die sah ich dann gerade noch, wie sie sich oft in einen Plattenspieler genau auf die Platte setzte und dachte, das ist ja lustig. Und ich hatte das kaum zu Ende gedacht, dann hob sich auch schon der Diamant von der Platte, weil die Mücke genau eine Rundung gemacht hatte und unter diesem Diamanten gelandet war. Und dann war auch schon nichts mehr zu hören. Aber weil ich gerade da hingeguckt hatte, wusste ich auch, woran es lag und konnte sofort reagieren. Aber es war schon Kamikaze-Flug der Mücke, die dort dann auch ihre Bestattung erfahren hat.
Und diese Ideen, die waren ja sowieso für diese Zeit richtig revolutionär. Also ihr habt ja dann Jugenddiskos auch gemacht, im Pop-In zum Beispiel, Dachluke, im Sloopy.
Was anderes durften wir ja gar nicht. So als Öffentlich-Rechtlicher mit privaten Diskotheken zusammenzuarbeiten, das war damals ein No-Go. Da kamen wir gar nicht dran. Deswegen kamen wir glücklicherweise in Kontakt mit dem Berliner Jugendclub e.V., die ja gefördert waren und die ja auch ganz speziell für jüngere Leute als die, die normal in Diskotheken dann ging, mit anderen Öffnungszeiten auch Jüngere schon in die Diskothek lassen konnten. Das Lustige war, dass gerade auch diese Clubs es waren, in die ich vorher immer gegangen war und gerade im Pop-In, damit hatte ich eine ganz besondere Erinnerung, weil ich dort die große Liebe meines Lebens zum ersten Mal gesehen habe und das war natürlich dann auch mal sehr lustig, wenn man dann in einem solchen Laden dann nochmal stand, aber auch dann auf der Diskothekenseite und da die Musik gemacht hat.
Mhm. Das hebt die Chance natürlich ungemein bei den Mädels, oder?
Ich glaube, das wird immer auch ein bisschen verklärt gesehen. Natürlich ist das in diesem Berufsbild irgendwie mit dabei. Ich glaube, heute ist die Anerkennung von DJs noch eine ganz andere. Die werden ja immer so als die Götter da oben irgendwo, die da scratchen und mixen und weiß ich was machen.
Das war damals schon auch so. Die Mädels fanden die DJs immer toll.
Ich habe da wenig von mitbekommen, muss ich sagen. Nein, ich war ja auch selten als DJ tatsächlich tätig. Ich habe das über die Jahre vielleicht mal so, mal in der einen Diskothek und mal in der anderen. Es gab zwei, in denen ich es mal für längere Zeit gemacht habe. Und es war auch nie so erstrebenswert, weil das Schlimmste für einen DJ ist ja, wenn es ein Laden ist, der auch richtig brummt und du kommst dann nachher um 3, um 4 oder weiß ich wann, wie früh, erstmal raus, bist völlig fertig und dann zwitschern um dich herum die Vögel und alle sagen dir eigentlich, jetzt ist ein schöner Tag, fang an zu leben. Und du sagst, nee, danke, ohne mich. Das sind dann so die Phasen, wo es nicht ganz so toll ist.
Du hast ja in den letzten Jahrzehnten innerhalb deiner Hey-Music-Zeit wirklich Legenden getroffen. Und einer deiner ersten Gesprächspartner war damals Orbit Hammond.
Ja, den mochte ich auch sehr, weil die Titel ich immer klasse fand. Die waren textlich super. Fröhliche Titel, die oft inhaltlich genau das Umgekehrte machten wie Down by the River. Da geht es ja um Umweltverschmutzung und trotzdem ist der Titel ja sehr fröhlich. Das fand ich auch immer sehr klasse. Der war dann mal hier und den konnte ich in einem Hotel interviewen, wie es ja so oft der Fall ist. Das war vor allen Dingen dort auch in so der Lobby dieses Hotels. Und ich hatte meinen Kassettenrekorder, wo mal wieder die Batterien leer waren, mit dabei und dachte, naja, jetzt stöpselst du da an dieser Steckdose das Ding an. Und hatte auch, aber da war kein Strom. Das war höchst peinlich für mich. Dann habe ich gesagt, oh, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal gucken, wo eine andere Steckdose ist. Und dann hat er den Rekorder genommen und mir hinterhergetragen. Das sind so Kleinigkeiten, die dann, wenn man denkt, oh, großer Star und weiß ich was alles, wenn sowas passiert, merkst du, dass es eben eigentlich auch nur Menschen wie du und ich sind. Und aus solchen Begegnungen habe ich eigentlich auch beschlossen, sie auch so zu behandeln. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine gute Art und Weise für Interviews, nicht so zu denken, der ist irgendwie anders oder irgendwas, sondern die sind so wie du. Behandle sie nett und aber auch kritisch, wenn es kritische Fragen zu stellen gibt. Und stell die freundlich, dann kriegst du auch immer eine Antwort. Und so ist es eigentlich auch. Leo Sayer ist eins der ersten Interviews, was ich mit Kamera gemacht habe. Ich habe ja viele, eine Zeit lang, da gab es ja auch mal Fernsehsendungen von der Hey Music, die wir gemacht haben. Das war ja mehr oder weniger ich. Also ich habe ja auch mit Mike Rutherford von Genesis mit der Kamera auf der Schulter ein Interview gemacht zu einer Zeit, wo das überhaupt nicht gang und gäbe war. Mhm. Heute gibt man ja dem viel mehr Raum. VJs sind an der Tagesordnung. Einmal spart es Geld, wenn einer das alleine macht. Auf der anderen Seite ist es auch sehr viel dichter manchmal dran. Und das war auch so. Es gab dann so diese Situation, wo ich dann mit der Kamera auf der Schulter da war und dann kam Rutherford und fragte, and who's doing the interview? Und sagte, Icke. So, ja. Und Leo Sayer war eins der ersten und das ist auch ein netter. Also der erzählt, es gibt ja Leute, die brauchst nur antippen, dann reden die. Mhm. So wie ich.
Und David Hasselhoff, den hast du damals auch schon getroffen, der hat dich auch sehr beeindruckt.
Ja, weil man nimmt den ja leider in der Öffentlichkeit nicht so richtig ernst. Das hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, weil er so netter ist und sich zu vielen Dingen überreden lässt und Ja sagt, wo man vielleicht es lieber hätte bleiben lassen sollen. Wenn dann nämlich man in Erinnerung bleibt als der, der mit diesem Lampenanzug auf der Mauer rumgeturnt ist, dann ist das vielleicht von ihm gut gedacht, aber für seine Karriere doch nicht so förderlich gewesen. Und er hat natürlich auch mit diesem Looking for Freedom, das ist einer der Superhits gewesen, aber der ist so oft gelaufen, dass man ihn höchstwahrscheinlich heute gar nicht mehr hören möchte. Und damit hat er dann auch ein Problem. Bei diesem Interview, wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn als so ein typischer Ami. Sehr offen, sehr professionell. Höchstwahrscheinlich, wenn du dann auseinandergehst, dann erinnert er sich vielleicht 10 Minuten später gar nicht mehr an dich. Aber in dem Augenblick, wo du da bist, gibt er dir das Gefühl, du bist es. Und es war deswegen ein sehr offenes, sehr nettes Gespräch. Und insofern, bei solchen Gelegenheiten, wenn ich dann immer höre, wie abfällig über manche Leute, und er ist ja nun einer, über den man eigentlich mehr Scherze macht, als dass man ihn ernst nimmt, dann tut es mir auch mal so ein bisschen weh. Ich denke, eigentlich ist ein toller Typ. Schade eigentlich.
Ja, wo wir gerade bei den Legenden sind, du hast natürlich auch viele Deutsche, ja, Legenden kann man wirklich sagen, auch getroffen, Drafi Deutscher zum Beispiel.
Er ist ja auch ein schwieriger Mensch gewesen. Ich habe ihn nur 2-mal irgendwie bei unseren Sonntagssendungen erlebt und da war er okay. Aber er hat ja auch so seine Phasen, Spielsucht, Trinken, irgendwie Drogen, hat er alles irgendwie so hinter sich. Ich habe ihn nicht zu seiner Zeit in den 60ern, da war ich ja noch gar nicht hier, aber erst später da kennengelernt. Und Was mir allerdings noch viel mehr in Erinnerung in Sachen Dravi Deutscher ist, ist ein Fernsehauftritt, den ich gesehen habe. Daraufhin habe ich ihn dann auch angesprochen und gesagt, dass ich den so toll fand, wo er dann auch nur dazu gesagt hat, naja klar, hast du als Künstler auch Bewunderung für andere und eine Wertschätzung und eine Ehrfurcht sogar. Und das war diese Nummer, wo Katharina Valente ein Jubiläum hatte und wo That's What Friends Are For auf Deutsch gesungen worden ist von mehreren Interpreten. Unter anderem war Drafi dabei und das war so eine tolle Geste, wie er vor ihr seinen Hut, und den hat er ja nun deswegen aufgehabt, weil das mit dem nicht so reichhaltigen Haupthaar ja doch für Männer nach wie vor nicht so schön ist, es andauernd zur Schau zu tragen. Da hat er dann eine ganz tiefe Verneigung und diesen Hut gezogen. Und da merkte ich dann auch an dieser Stelle, hey, der ist nicht so ein Rabauz, sondern da hat es auch viel Herz bei diesem Typen.
Und eine ganz besondere Beziehung hast du auch schon ganz lange mit Frank Zander natürlich.
Ja, na, das geht zurück auf unsere Schulveranstaltung. Da war er einer der ersten, der bei solchen Partys dann in so einer Aula aufgetreten ist. Udo Lindenberg übrigens auch einmal. Und da hatten dann alle Angst, ganz besonders ich, um das Mikrofon. Denn der nimmt das doch immer und hat es am Kabel und treibt es durch die Luft wie ein Lasso. Und das war dann da auch so. Nein, Frank ist jemand, mit dem ich in dieser Zeit sehr viel auch zusammen war und bei Auftritten immer da war und immer mitgezittert habe, weil der ist ja einer, der ganz schnell seine Texte vergisst.
Und auch viel improvisiert.
Und deswegen gerade in der Improvisation seine Flucht nach vorn antritt und damit so klasse ist. Aber gleichzeitig, wenn du weißt, dass es aus einer Unsicherheit heraus entsteht, zitterst du natürlich hinter der Bühne mit, wenn du so mit ihm befreundet bist. Da war ich eine ganze Zeit lang mit dabei und wir haben in dieser Zeit ja auch ein bisschen was zusammen erarbeitet. Ich habe für ihn gezeichnet, ein paar von solchen Stickern, die er gemacht hat, und ein paar Einladungen, also ein Kram auch gezeichnet und auch ein paar Texte gemacht, wo einer davon, Rauchen macht frei, in Österreich immer wieder noch gespielt wird, weil es mal irgendwie in Österreich eine Aktion war gegens Rauchen. Mhm. Das ist der Titel von dem Marlboro-Mann, der ja tatsächlich dann nachher auch an Krebs gestorben ist. Sozusagen die vorgezogene, sehr satirische Auseinandersetzung damit, Rauchen macht frei, und der hustet dann im Laufe des Titels immer mehr und zum Schluss war es das dann.
Udo Lindenberg, hast du gerade schon erwähnt. Wie war der damals? Was hattest du da so hattet ihr überhaupt eine Wellenlänge zueinander? Oder war der damals schon ein bisschen crazy abgehoben?
Klar, den hatte ich einmal bei mir zu Hause zum Interview in den 70ern. Es war Sommer und das Erste,
und
was er machte,
war Sommer.
Und das Erste, was er tat, als er zu mir in die Wohnung kam, er setzte sich auf den Ofen. Der glücklicherweise natürlich im Sommer nicht an. Und ja. Beim Rausgehen kam er noch im Flur an, da stand so ein Haarspray von meiner Freundin und auch ein Deospray oder irgend sowas. Und dann guckte er, fand dieses Deospray wohl sehr interessant und sagte, oh, kann ich das mal benutzen? Ich sagte, du den kannst mal an. Und dann hat er das,
wofür?
Dann hat er das unter seine Achseln auf die Lederjacke gesprüht und ging dann von dann. Das ist eine sehr skurrile Variante aus dieser Zeit. Er war eben auch, wie erwähnt, bei einer dieser Schulveranstaltungen mit dabei und hat einfach Solo Playback gesungen. Was anderes war ja da zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.
Aber hattest du jemals den Eindruck, dass der wirklich auf deine Fragen geantwortet hat?
Ja. Natürlich. Ich war auch mal in Hamburg und da hatte er seinen Film gedreht. Da haben wir uns lange unterhalten und da gab es dann auch einen Artikel, den ich für City dann daraus gemacht hatte. Das ist natürlich, der hört dir zu. Du denkst es immer irgendwie nicht. Hab auch ein paar Interviews auch mit Kamera aus dieser Zeit gemacht und so. Das waren immer tolle Gespräche. Also da kann ich. Und vor allen Dingen, eins, das ist ja eine Sache, die nun wirklich. Anfang der 70er Jahre, 72 oder so, die ersten Kontakte bis heute. Mhm. Das ist schon eine Freude, wenn man sich dann auch sieht. Und auch auf beiden Seiten, anlässlich dieser Präsentation hinterm Horizont, da gab es so eine Pressevorführung, haben wir danach nochmal 10 Minuten gefunden, einfach, da waren alle schon weg, nochmal miteinander zu reden. Und wenn der dann so dich nochmal so umarmt und sagt, weißt du, damals, da warst du einer der Ersten, der gesagt hat, das wird mal was ganz Großes. Da habe ich gedacht, oh, ich war das? Wenn er das sagt, dann muss es wohl so stimmen. Und dann weißt du, dass da auch das ist nicht nur Schau, dass man sich gerne wieder sieht, so an dieser Stelle.
Und du hast ja an einige geglaubt, die damals noch relativ klein waren und heute ganz groß, wie zum Beispiel Grönemeyer. Da gibt es ja auch so eine ganz witzige Geschichte.
Ja, Grönemeyer und auch Westernhagen, die sich ja nun gar nicht mehr lieben, die saßen eben auch ziemlich schüchtern mal bei uns oben im Büro. Da kannte sie noch keiner so richtig. Grönemeyer hatte auch gerade sein erstes Album gemacht, was ja alle Kritik in Grund und Boden gehauen hat. Und dann saßen wir ganz lange irgendwie hier bei so einem Steakhouse und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Und das nächste Mal hatte er dann schon Männer. Und wir haben hier eine Fernsehgeschichte gehabt. Manchmal, wenn so Veranstaltungen waren, also IFA, Internationale Funkausstellung, oder das war eine andere Geschichte, da wurde die Bundesgartenschau eröffnet und da war also noch nichts. Also da war noch kein Garten zu sehen, aber es sollten ja schon Leute kommen und da hat das Fernsehen was gemacht und da gab es irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde zu füllen. Und es gab ganz wenig Geld und dann kamen sie dann immer zu mir und haben gesagt, sag mal, kannst du da irgendwas machen? Und ich sagte, du, ich kann ja mal rundrufen. Und dann habe ich hier mit der Vivi Eichelberg telefoniert und dann haben wir für ganz wenig Geld zusammengekriegt, Interzone, Heinz-Rudolf Kunze, Konstantin Wecker, Klaus Hoffmann, und die sind dann da mit ein, zwei Titeln so unplugged aufgetreten und ich habe das so darin moderiert. Ludwig Hirsch war auch noch dabei. Also das war schon hochkarätig besetzt und hat eigentlich gar nichts gekostet. Und dann habe ich danach gesagt, Kinder, wenn ihr das jetzt ins Fernsehen bringen wollt, da waren ganz wenig Leute, die haben dürftig applaudiert und die verrecken da oben ziemlich alleine auf der Bühne. Lasst uns doch mal Videoclips mit denen drehen.
Auch das war ja damals revolutionär. Das gab es ja in der Form gar nicht.
Also von deutschen Liedermachern gab es sowas gar nicht. Nee. Es waren die ersten international unterwegs. Das war 1983, glaube ich. Und dann haben die tatsächlich sich dazu überreden lassen. Und dann haben wir so unterschiedliche Sachen gemacht. Mit Ludwig Hirsch haben wir in der Westernstadt gedreht. Der hatte so einen schönen kaputten Titel. Und der hat dann auch noch eine Maske gekriegt, dass er als vier unterschiedliche Leute auftreten konnte und sowas. Und mit Heinz-Rudolf Kunze haben wir hier mit Bruno Ferrari gedreht, Lola, wo die sich zum Schluss ihre Leder Schlips einander geknotet haben und umeinander getanzt haben und sowas. Also waren schon lustig verrückte Sachen. Und da dachte ich, Mensch, das sind ja nur Männer in dieser Sendung. Wie nennen wir das denn jetzt? Und da war gerade der Titel von Grönemeyer so erfolgreich und dann haben wir gesagt, Männer 83, das ist doch ein toller Titel. Vielleicht machen wir auch mal eine 84, oder waren es 84? Egal. Männer 84. Und da dachte ich, Mensch, da versuche ich doch mal nochmal den Grönemeyer irgendwie dafür zu kriegen, weil der kam irgendwie zu Interviewgeschichten sowieso ja her und ich sagte, vielleicht können wir ja den dazu kriegen, dass er die Sendung einfach ansagt. Und dann kam der in so einem völlig verschlammten Pullover an und er sagt, klar, mache ich. Und dann sind wir ins Studio gedackelt und dann hat er auch im Namen seiner Frau die Menschen nochmal begrüßt zur Sendung, Männer 83. Es war auch so, dass ich ihm gesagt hatte, lass uns doch so machen, dass du da sitzt und erst gar nicht weiß, dass du schon drauf bist, dass man dich schon sieht. Das hat er dann auch herrlich gespielt, so als ob er noch gerade gleich anfingen würde, in der Nase zu bohren und so. Mhm. Und dann ist ihm sein Papier auch noch runtergefallen, dann war er erstmal weg und dauerte eine Weile, bis er dann wieder zu sehen war. Also das waren köstliche anderthalb Minuten für diese Ansage und das hat er damals gemacht.
Ja, und apropos köstlich, Almatino hat mal für dich gekocht.
Ja, leider. Der ist oder ist gewesen ein wirklich ambitionierter Hobbykoch. Italienische Küche. Wunderbar.
Mit und viel mit
ganz
Käse.
Viel Käse, ja, was ich ja noch gar nicht esse. Und da wollte ich mir dann keine Blöße geben. Ich war nämlich bei ihm zu Hause, weil ich hier für Jack White, der den griechischen Wein mit ihm, Come Share the Wine, aufgenommen hat, und da habe für ihn ein Video gedreht. Immer dann, wenn es was Günstiges sein sollte, aber auch was Anstehendes noch dabei rauskommen sollte, was man durchaus mal vorzeigen konnte, dann erinnerte sich der eine oder andere an mich und meine Videokünste, in Anführungszeichen. Jedenfalls ist es auch schon sehr komisch, du gehst alleine dorthin, hast eine Kamera dabei und so ein Star wie Almatino erwartet ja eigentlich, dass da jetzt ein Team kommt. Und wenn es ein kleines Team ist, dann sind es ja mindestens drei. Ja. In diesem Fall war es das super kleine Team, Jürgens in Ein-Mann-Show unterwegs, und der hat das auch geschluckt und hat das auch akzeptiert. Das ist ja dann auch immer so eine Schwelle, die du erstmal, musst ja dann Überzeugungsarbeit leisten, dass dann trotzdem noch was Gutes bei rauskommt. So, und hatte dann natürlich auch einmal ein paar Freunde eingeladen und diesen merkwürdigen Exoten aus Europa auch dazu eingeladen. Und es gab Caesar's Salad, und der ist ja mit ganz schrecklichem Käse. Allein der Geruch erzeugt bei mir so Würge-Ambitionen.
Wie bist du denn aus der Nummer wieder rausgekommen?
Aus der Nummer bin ich nicht rausgekommen. Das habe ich mich nicht getraut an der Stelle. Weil wenn jemand mit so viel Liebe kocht und das, diesen Salat dir da so kredenzt und du sitzt da und du sagst, Gott, wie jetzt, das kannst du nicht machen. Und es ist mir gelungen, es irgendwie runterzukriegen. Aber es ist eine der schlimmsten Erinnerungen geschmacklich, die ich in meinem Leben habe.
Und Almatino selbst?
Der hat einen extra Raum gehabt in L.A. dort, eigentlich verhältnismäßig klein, ein normales Haus und dann so eine umgebaute Garage, die so sein Übungsraum mit einem Flügel und mit vielen Bildern an der Wand so gewesen ist. Da habe ich dann natürlich auch immer fleißig die Kamera draufgehalten, wo er dann sehr stolz seine goldene Schallplatte und dann auch das Mitwirken bei dem Film Der Pate, erster Teil. Da ist er doch der, der die vermeintliche Rolle von Frank Sinatra spielt. Mhm. Und dann war er dann auch immer gleich dabei zu erzählen, wie sehr er Frank Sinatra hasst. Da gibt es ja die wilde Geschichte, dass er so erfolgreich war mit Blue Spanish Eyes, geschrieben von dem deutschen Burt Kempfert. Und da war er, weil der Titel so erfolgreich war, überall in der Welt auf Tour und nicht zu Hause, hatte allerdings schon Strangers in the Night aufgenommen. Das sollte dann die nächste Single werden. Da er aber für Promotionzwecke nicht zur Verfügung stand, weil in Australien noch auf Tournee, haben sie die Veröffentlichung verzögert. Und in der Zwischenzeit hat der Kollege Frank Sinatra diese Nummer aufgenommen. Und wie wir nun auch wissen, hat er dann damit einen großen Hit gehabt und die Al-Martino-Nummer ist nie veröffentlicht worden. Noch dazu kommt, dass Frank Sinatra immer diese Nummer gehasst hat. Also war das auch nochmal ein zusätzlicher Punkt, wo Al-Martino stocksauer war. Mhm. Und das spürte man immer, wenn er diese Geschichte erzählte, immer noch. Und insofern war es ihm sicherlich eine Genugtuung, dass er diese Frank Sinatra-Mafia-Rolle im Paten spielen konnte. Ja, ein Mensch, der sich auch über sehr viele kleine Dinge freute, wie ein Kind über seine Erfolge, über seine goldenen Schallplatten an der Wand.
Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, du hast auch selbst getextet. Mhm. Unter anderem auch für Pete Wyoming Bender.
Ja, der Pete Wyoming Bender hat mal ein ganz tolles Album gemacht und da durfte ich die Hälfte der Titel texten. Das Album war so toll, dass es keinen weiter interessiert hat. Es war ein Album, auf dem man nicht nach kommerziellen Dingen Ausschau halten musste. Also man konnte wirklich Texte machen, die inhaltsreich waren. Und da war zum Beispiel ein Titel über die Falklandkrise drin. Und ihr Schiff kehrte nie mehr zurück. Und ich habe über Paris was getextet. Das hat er mir letztens erzählt. Wird auch immer wieder noch nachgefragt, wenn er auftritt. Das macht natürlich Spaß, wenn du weißt, aha, hier kannst du auch mal was erzählen in einem Titel und musst nicht irgendwie nur eine dumme Zeile für einen Refrain machen. Wo auch öfter Leute eben auf mich zugekommen sind. Weiß ich, für Mike Krüger habe ich solche Sachen dann umgetextet, wie Jenseits von Esen hieß dann plötzlich bei mir Jenseits vom Tresen oder so. Dann brauchst du eben nur eine Möglichkeit, mit solchen Dingen zu spielen. Oder und dabei liebe ich euch beide für Andrea Jürgens. Das Original wurde in so einer Comedy-Version eine Geschichte, wo es um eine Katze ging, die dann plötzlich zwischen zwei Menschen in einer Partnerschaft stand. Klingt, als jetzt der Tod ernst war, aber auch ziemlich crazy. Ja, jedenfalls, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es hatte auch so einen leichten Beigeschmack nachher, weil man dann auch merkt, wie schwierig es dann ist, wenn es um Verlagsverträge und solche Dinge geht. Dann ist es immer nicht so schön, wenn man da ein bisschen im Knies auseinandergeht, weil man merkt, aha, du fühlst dich an der einen Stelle vielleicht ein bisschen über den Tisch gezogen. Aber so ist es.
Und mit einem Text von dir lernen schwedische Kinder Deutsch.
Richtig. Auch da gab es verlachliche Probleme. Allerdings am Ende ging das gut für mich aus, weil nur auf diese Art und Weise es überhaupt stattgefunden hat, dass die Kinder da in Schweden diesen Text lesen dürfen in Schulbüchern. Das hängt mit Udo Lindenberg wieder zusammen. Es gab den Mauerfall und hier mit einem Freund von mir, dem Thomas Friedrich, mit dem ich viele Sachen zusammen gemacht habe, hatten wir spontan die Idee, dass man doch da unbedingt einen Text machen sollte. Ich habe den für Udo Lindenberg geschrieben, dass er ihn in dem Konzert hier in der Deutschlandhalle, was dann direkt nach dem Mauerfall ja stattfand, statt des normalen Textes von Sonderzug nach Pankow singen können sollte. War dann auch bei ihm im Hotel und habe ihm den also gebracht und da hat er dann lange den Kopf hin und her bewegt und gesagt, ja, ich denke mal drüber nach und so. Und hat es dann nachher doch nicht gemacht, was ich auch immer nachvollziehen kann, weil Künstler, wenn sie einen Text erstmal drauf haben, dass die dann nachher einen anderen Text da drauf singen, ist für die auch ganz schwer. Und das bei einem solchen großen Anlass dann zu tun, ist auch nicht ungefährlich. Also ist er auf Nummer sicher gegangen und hat dann lieber den normalen Sonderzug gesungen. Aber textlich ist das genau die Beschreibung der Situation, so wie sie damals war. Und dann hat der Thomas Friedrich gesagt, naja, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir dem Ganzen den Namen Durchbruch gegeben. Die Plattenfirma hat das auch toll gefunden und hat es ganz schnell veröffentlicht. veröffentlicht. Schnell hieß damals, naja, 3 Wochen vergehen in jedem Fall. Und da war die Situation schon wieder eine andere und dann hat es eigentlich auch gar keinen mehr interessiert. Ich kriegte dann aber so einen Verlagsvertrag, in dem dann drin stand, dass ich nur beim Verkauf von einer Single irgendwie was kriegen sollte, aber nicht, wenn es im Radio läuft. Da habe ich gesagt, Kinder, was ist das denn? Udo Lindenberg hat auch einen Spezialtext, weil das ist ja ein Original aus Amerika, Chattanooga Choo Choo. Dann gab es nach dem Kriege schon eine deutsche Version davon, die hieß, ist das der Zug nach Kötzschenbroda? Hat Bully Bulan gesungen. Da gab es einen offiziellen deutschen Text. Das heißt, der Spezialtext ist sozusagen die Hälfte des deutschen Textes. Dann wurde mir erzählt, nein, es gäbe jetzt gar keine Möglichkeit, da noch überhaupt was abzubekommen, weil man würde sonst in die Originalrechte des Texters eingreifen. Und ich sage, das ist alles Quatsch, ich unterschreibe das nicht. Und dann kriegte ich, war auch gut so, dass ich nicht unterschrieben hatte, weil es hat ja eh nichts verkauft, es wurde auch nie gespielt, also insofern war das völlig wurscht. Mhm. 3 Monate später kriegte ich einen Brief aus Schweden von einem Buchverlag für ein Schulbuch, fragten die an, ob die den Text veröffentlichen dürften, weil sie den dort abdrucken wollten und fragten mich. Ich hätte gar nicht unterschreiben dürfen, weil in dem Augenblick, wo du einen Verlagsvertrag unterschreibst, hat der die Rechte daran und fragt dich vielleicht, wenn er Lust hat. Mhm. Aber ansonsten unterschreibt er für dich. Und da der Verlagsvertrag ja so nicht unterschrieben war, konnte ich für diesen Text ja durchaus unterschreiben. Die Kinder in Schweden hätten den Text bloß nicht mit dieser Melodie singen dürfen. Aber es war ja ein Buch, insofern war es ja völlig egal. Insofern haben also viele Jahre, ich habe über 10 Jahre mindestens, immer einen Scheck über 10 Euro oder 20 Mark pro Jahr bekommen. Das war für diese eine Seite, dass die im Schulbuch das abgedruckt haben. Mhm. Und ich denke, meine Eltern wären sehr stolz gewesen, dass ich mal was Vernünftiges gemacht habe, dass also Kinder mal mit meinem Text was lernen durften.
Du hast gerade die Maueröffnung erwähnt. Du warst natürlich mit deiner Hell Music auch weit über die Grenze hinaus ganz bekannt und hast da im Grunde genommen ja, glaube ich, auch die Diskotheken mit der Musik beliefert, in Anführungsstrichen.
Die standen dann alle irgendwie mal direkt nach der Mauer hier vor der Tür, um mich abzufangen und zu sagen, danke, dass wir das bei dir mitschneiden durften. Denn diese Mitschneidefreundlichkeit war ja genau das, was ihnen ermöglichte, die Sachen mitzuschneiden und dann von ihren Kassetten abzuspielen bei irgendwelchen Diskothekenauftritten. Und das ging oft sehr schnell. Die haben das gerade noch eben mitgeschnitten und am nächsten Tag schon oder auch nur ein paar Stunden später haben sie dann geglänzt bei ihren Diskothekenauftritten. Ich dachte auch, dass danach es jetzt richtig losgeht, weil ich wusste das von den Radio-DJs in Hamburg und München und wie auch immer. Die haben Touren gemacht als Disc-Jockey über die Länder in Diskotheken und haben dort aufgelegt und Promi-Bonus und haben damit auch richtig Kohle verdient. Mhm. Hier in Berlin, wie vorhin erwähnt, waren es also ganz wenige Dinge, die ich gemacht habe und es hat auch keinen interessiert. Wir waren ja in den Schulen, das reichte höchstwahrscheinlich und da passierte eigentlich nichts. Also richtig Geld damit außerhalb dieses Jobs zu verdienen, war da nicht. Und jetzt dachte ich, na, wenn jetzt die Grenze offen ist, dann wird dieses Umland möglicherweise interessiert daran sein. 2 Auftritte dieser Art, einmal irgendwie im Zusammenhang mit dem Auftritt von den Pudis hatte ich, aber ansonsten nicht mehr. Nichtsdestotrotz weniger werde ich bis heute angesprochen, immer wieder von Leuten, die sagen, Mensch, habe damals und ich habe noch da noch dort Fetzen von dir, weil du zu früh drauf gesprochen hast, da habe ich mich geärgert, aber ansonsten hast du ja immer ausgespielt und Menschen, die sich dafür bedanken.
Da ist man schon selber berührt.
Ja klar, es ist ja oft so, dass du dir Gedanken machst, wozu hast du eigentlich diesen Quatsch hier die ganze Zeit gemacht, hat das irgendjemand interessiert? Mhm. Manchmal auch so, heute mache ich ja im Wesentlichen so verantwortungsvolle Aufgaben hier wie Musikchef und so, da sitzt du auf Sitzungen und redest über, wie kannst du den Sender besser vermarkten, welche Strategien willst du verfolgen?
Wie kannst du Radio neu erfinden?
Welche Musik kannst du noch spielen? Weil da werden Tests gemacht und dann wird erstmal überlegt, welche Zielgruppe du ansprichst, welche Musiktitel wollen die haben und so. Das sind ja ganz andere Tätigkeiten, die mit diesem eigentlichen, ich nehme mal 3 Platten unterm Arm und mache eine schöne Sendung, nichts mehr zu tun haben.
Mhm. Und du hast ja wirklich ganze Generationen geprägt mit Hell Music.
Und dann ist das im Rückblick, wenn dann solche Dinge immer mal wieder vorkommen, dass jemand sagt, habe ich gehört, kenne ich und war mal ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, dann weißt du, aha, es war nicht ganz umsonst und du hast damit ein paar Menschen auch berührt, obwohl es nur so eine kleine Hitparade mit Hell Music gewesen ist.
Wir haben ja über viele Interviews gesprochen. Gibt es so ein Interview oder auch 2 Interviews, wo du sagst, das war eigentlich das Bewegendste, was du in deiner Laufbahn so hattest oder wo du vielleicht besonders aufgeregt warst?
Aufgeregt, ja, klar, immer dann, wenn du solche Leute wie Joe Cocker, Roger Moore, also richtige Größen, Quincy Jones hast, dann willst du dich ja nicht blamieren. So, das schwingt so ein bisschen mit, wenn du da hingehst. Mhm. Und dann sagst du dir, naja, dann musst du dir vielleicht dann doch mal noch 3 bis 4 Mal mehr Mühe geben. Das heißt, die Vorbereitung dazu ist eine intensivere, um dann solche Gespräche zu führen. Und dann ist es ja auch so, dass die Umstände manchmal auch so ein bisschen merkwürdig sind. In so Hotels und dann 1000 Leute, die da rumwuseln und so. Das ist dann schon irgendwie merkwürdig. Eins der schönsten, um das vielleicht noch festzuhalten, ist das zu seinem 75. Geburtstag gewesen, was ich in offizieller Weise für auch die Plattenfirma geführt habe. Da hat er nämlich an diesem Geburtstag sonst kaum Interviews gegeben. Das war für Udo Jürgens. Und das ist ja auch einer, also Jürgens und Jürgens sowieso, immer so der Running Gag. Jürgens trifft Jürgens. Und das ist so eine auch so ein gegenseitiges Schätzen über Jahrzehnte. Er war das erste Mal in den 70er Jahren hier und hatte dann so nassforsch auch so Fragen gestellt, wie er zu Homosexualität steht und Dings und dieses. Und da war er auch ein bisschen perplex und er sagt, hey, sowas hatte ich ja in dieser Form dann auch noch nicht. Und über all die Jahre waren das immer interessante Gespräche, wo er auch immer gemerkt hat, ah, der beschäftigt sich mit mir. Und ich glaube, das ist das Wichtige für all die Interviews. Die müssen ernst genommen werden. Die müssen merken, dass man sich mit ihnen auch ein bisschen beschäftigt hat. Und dann sind die schon glücklich, weil die haben so viele Interviews in ihrem Leben gemacht, wo sie gemerkt haben, das interessiert denen gar nicht. Und die fragen nach der Lieblingsfarbe und dem Lieblingsessen und das ist es. Insofern, Udo Jürgens, dieses Interview zum 75. könnte das sein. Aber ich denke, mit Quincy Jones war sehr schön, so eine Legende zu haben und sich zu unterhalten über Leute, die er kennt und die ich kenne. Also Paul Kuhn und Duke Ellington kennt er auf der einen Seite und auf der anderen Seite Michael Jackson. Das ist schon eine schöne breite Spanne. Und wenn der dann feststellt, hey, der kennt die ja auch noch alle, dann hat man eine schöne Basis. Ich habe mich immer davor gescheut, Paul McCartney zu interviewen, weil es gibt natürlich auch so Dinge, wo man sagt, den habe ich sehr geschätzt. Und jetzt kriege ich den zum Interview und es ist ein Arschloch. Also du merkst, der ist also nicht so netter, wie du eigentlich gedacht hattest. Mhm. Und das hatte so streckenweise bei Paul McCartney, hatte man so manchmal den Eindruck, das ist auch so ein bisschen so arroganter irgendwie. Ich habe ihn mittlerweile 2,5 Mal irgendwie so von Ferne oder auch mal, durfte ihm auch mal die Hand schütteln in so einem irgendwie so einem Termin. Und mittlerweile denke ich, auch er mit seiner Altersweisheit und ich mit meiner würden da gut zurechtkommen und hätten auch schöne gemeinsame Erinnerungen sozusagen über Distanz an alte Zeiten. Wo ich wirklich hinterher war, zu diesem Zeitpunkt, als ich mit Al Martino da verabredet war in Los Angeles, war es Patrick McNee. Und zwar, ich war ein großer Fan von Mit Schirm, Schramm und Melone. Habe das Buch gelesen von ihm und der lebt nämlich in Amerika irgendwie. Und da habe ich versucht rauszukriegen, den irgendwie, und das ist mir nicht gelungen. Ich habe dann noch in Amerika vom Hotel aus telefoniert wie ein Blöder. Da wurde mir dann nur irgendwie noch gesagt, ja, wir kriegen das sicherlich noch irgendwie hin. Sie können ja dann ein Telefoninterview machen. Das wollte ich aber nicht. Ich hatte ja meine Kamera dabei. Ich wollte ihn ja auch festhalten. Nicht nur im Ton, sondern auch im Bild. Das ging dann nicht, das sehr schade war. Und ich habe dann, als Roger Moore ich interviewen konnte, den gefragt, weil die befreundet waren. Roger Moore hat ein paar Mal in die James-Bond-Filme den Patrick McNee nochmal mit reingehievt in so eine Nebenrolle. Mhm. Und ich sagte, dass ich den immer gerne interviewen würde, ob er denn da vielleicht irgendwie wüsste. Und dann winkte er nur so ein bisschen traurig ab und sagte, glaub nicht, dass das noch irgendwie zustande kommen wird, weil der ist jetzt schon so alt und nicht mehr so fit, um solche Sachen zu machen. Ich glaube, damit müsste ich leben, dass das nicht mehr stattfindet.
Jürgen Jürgens, danke für die tollen Erinnerungen. Hat Spaß gemacht.
Danke auch.